Verheiratet zu sein ist etwas vom Schönsten im Leben und manchmal etwas vom Schwierigsten, weil es alles von uns fordert, was wir zu geben haben. Es ist mit viel Freude verbunden, aber auch mit viel Herausforderungen. Ein Mann hat es mal so formuliert: Ich und meine Frau sind bereits seit 43 Jahren verheiratet. Wir haben nie an Scheidung gedacht. Mord, ja, aber Scheidung, nein, niemals. Ein Reporter fragt ein altes Ehepaar: Wie habt ihr es geschafft, so lange verheiratet zu bleiben? Und die Frau antwortet: Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, in der man kaputte Dinge reparierte, statt sie wegzuwerfen. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, in der man kaputte Dinge reparierte, anstatt sie wegzuwerfen. Wir sind mitten im zweiten Teil von dieser Serie zum ersten Korintherbrief anders und wir beschäftigen uns aktuell mit der Frage: Ja, was denkt Gott über Sex, über Ehe, über Scheidung, über Single-Sein? Und Paulus schreibt den Christen aus Korinth diesen Brief, um Antworten auf solche Fragen zu geben, Antworten aus der Perspektive der guten Botschaft von Jesus. Jesus hat eine gute Botschaft. Glaubt ihr das? Evangelium heißt gute Botschaft. Das heißt, in allem, was Gott uns zu sagen hat durch Jesus, will er uns seine Freundlichkeit zeigen, will er zeigen, dass er gut ist. Und eine dieser Fragen, die Paulus beantwortet hier im ersten Korintherbrief, ist: Ja, wie ist es mit der Scheidung? Was sagt Jesus über Ehe und Scheidung? Wie sollen wir da anders leben? Und darauf antwortet Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, ab Vers 10, Folgendes. Er schreibt hier: Nun zu den Verheirateten. Für sie habe ich eine Anweisung, die nicht von mir stammt, sondern die der Herr selbst gegeben hat. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Wenn sie es bereits getan hat, soll sie ehelos bleiben oder sich mit ihrem Mann aussöhnen. Dasselbe gilt für den Mann, er darf sich nicht von seiner Frau trennen. Ist ein sehr herausforderndes Thema und wir spüren auch hier beim Paulus, es ist ihm enorm wichtig zu betonen, das ist nicht einfach nur meine Meinung. Bei den Singles sagt er: Ja, wir haben vom Herrn keine ausdrückliche Anordnung bekommen, aber das ist meine Meinung und ich glaube, es ist im Sinn des Herrn. Aber bei diesem Thema sagt er: Wir haben klare Anweisungen von Gott erhalten, Jesus selber hat etwas dazu gesagt. Und wenn wir so die Evangelien anschauen, dann finden wir verschiedene Stellen, wo Jesus selber sich geäußert hat zu diesem Thema Ehe und Scheidung. Eine davon ist in Matthäus 5, 31, 32. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber, sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Das sind die Worte von Jesus. Herausfordernd. Und auch in Matthäus 19 wird Jesus von den Pharisäern gefragt: Jesus, was meinst du dazu? Und er schreibt hier, Matthäus 19, ab Vers 3, Folgendes. Einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb: Ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat: Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin vorzuschicken. Jesus gab ihnen zur Antwort: Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Zu der Zeit von Jesus gab es eine heftig geführte Debatte zwischen zwei Rabbinern. Der eine hieß Hillel, der andere Schamai. Und diese zwei Rabbiner stritten darüber, was für Gründe sind zulässig für eine Scheidung. Denn es gibt im Gesetz von Mose, im 5. Mose 24, eine Stelle, wo ein Grund zur Scheidung gegeben wird. Nämlich, angenommen, ein Mann heiratet eine Frau, später gefällt sie ihm nicht mehr, weil er etwas Anstößiges an ihr findet. Er stellt ihr einen Scheidebrief aus, gibt ihn ihr und schickt sie fort. Also wenn die Bibel über so Sachen spricht, ja, ist sie zurückhaltend, auch die Kultur, es war eine Schamkultur, oder? Man hat nicht so offen darüber gesprochen. Und die große Frage ist, was heißt etwas Anstößiges? Hillel sagte, etwas Anstößiges kann irgendetwas bedeuten. Aus irgendeinem beliebigen Grund, nicht nur Betrug oder sexuelle Untreue, sondern wenn einem Mann die Frau nicht mehr gefällt oder eine andere ihm gefällt, darf er sich einfach trennen. Die einen sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ja, wenn die Frau eine Falte hat, die bei der Hochzeit nicht gehabt hatte, ist auch ein Grund zur Scheidung. Oder wenn die Frau das Essen versalzen hat, ja, das ist auch etwas Anstößiges, oder? Schamai hingegen, der andere Rabbiner, der war etwas konservativer, hat gesagt, nein, da ist nur Betrug, Ehebruch, sexuelle Untreue gemeint. Was denkt ihr, welche Lehre hat eine Verbreitung gefunden in der Gesellschaft damals? Die erste vom Hillel, das passt ja den Menschen, das kommt den Menschen selbst. Aus irgendeinem Grund, kein Problem, machen wir es, oder? Und dann kommen die Pharisäer zu Jesus und sagen und fragen ihn, Jesus, was meinst du in dieser Debatte? Ist es ein Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Versteht ihr den Zusammenhang? Aus jedem beliebigen Grund. Und was sagt Jesus? Schwachsinn. Nicht aus jedem beliebigen Grund, sondern es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden. Er ist sich mit dem anderen, mit dem Schamai, einig und sagt, nur Ehebruch ist ein Grund zur Scheidung. Das sagt Jesus hier. Bei den Juden war es also üblich, zu der Zeit von Jesus sich scheiden zu lassen und wieder zu heiraten, aus irgendeinem beliebigen Grund, so wie heute. Menschen lassen sich viel zu schnell scheiden. Warum? Weil sie die Wiederheirat als Plan B sehen, oder? Wenn man einen Plan B hat, dann hält man nicht mehr am Plan A so fest. Wenn es eine zweite Variante gibt, wenn es schwierig ist, wozu soll ich kämpfen, wenn es irgendeine einfachere Lösung gibt? Aber Jesus bringt hier durch seine Lehre eine neue Ethik und fordert seine Nachfolger heraus, anders zu leben. Was ist der gesellschaftliche Trend heute? Was ist der Zeitgeist? Wenn du nicht mehr glücklich bist, dann finde einen anderen Partner, der dich endlich glücklich macht. Hast halt Pech gehabt, probier es noch einmal, oder? Das ist der Trend, oder? Und Jesus sagt, hey, ich aber sage euch, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid aufgefordert, anders zu leben, auch in diesem Bereich. Und auch in Korinth hatten die Christen eine ähnliche Situation. Korinthia war ja eine römische Kolonie, das heißt, es galt das römische Recht. Und das römische Recht war diesbezüglich enorm liberal. Nach dem römischen Recht konnte man sich scheiden, ohne irgendeinen Grund zu erwähnen. Ohne Vorwarnung, ohne irgendetwas zu schreiben, zu unterscheiden, während der Mann oder die Frau ja, die Frau hatte leider nicht so viele Rechte, aber wenn der Mann keinen Bock mehr darauf hatte, konnte er einfach verschwinden oder konnte er seine Frau einfach fortschicken, ohne Angabe von Gründen. Und was Jesus und Paulus hier lehren, sehen wir, das ist gegenkulturell. Er eckt an, oder? Wenn er so etwas sagt. Damals war es gang und gäbe, dass sie sich einfach scheiden ließen und wieder heirateten. Und Paulus kommt hier und sagt etwas ganz anderes. Und diese Worte klingen manchmal hart und wir denken, ah, komisch, und kann man das noch erwarten? Aber was Paulus und was auch Jesus, was sie hier wollen, was sie für ein Anliegen haben, die wollen uns nicht einfach das Leben schwerer machen. Gott ist ja ein Menschenfreund, oder? Er will nicht einfach Spaßverderber sein, sondern sie haben beide ein großes Anliegen. Die Ehen stärken und schützen. Sie zielen auf die Stärkung der Ehen ab. Er will, dass Ehepaare, die sich in Schwierigkeiten befinden, nicht gerade aufgeben, sondern weiterkämpfen. Dass sie dranbleiben. Ja, es gibt Situationen, in denen eine Scheidung berechtigt ist. Das stimmt. Aber Paulus ermutigt hier diejenigen, die geschieden sind, was zu tun? Sich zu versöhnen oder allein zu bleiben. Bei den Juden war es so, falls jemand Ehebruch begangen hat, musste man sich scheiden lassen. Und Paulus und Jesus sagen, du musst nicht, du kannst unter gewissen Umständen, aber es besteht auch die Möglichkeit der Versöhnung. Das ist das Neue, das ist das Evangelium. Es gibt Wiederherstellung, es gibt Versöhnung, es gibt eine neue Chance. Aber sagst du vielleicht, okay, aber was, wenn keine Versöhnung möglich ist? Es gibt auch solche Situationen, oder? Ich habe vor ein paar Wochen einen jungen Mann kennengelernt und er hat mir seine Geschichte erzählt. Sie haben geheiratet und nach ein paar Jahren erfährt, dass seine Frau ihn betrogen hat und dass sie von dem anderen schwanger geworden ist. Ein junger Mann in meinem Alter. Sie verlässt ihn, geht zum anderen und nun ist er allein da. Meint Paulus damit, dass er ein Leben lang ehelos bleiben soll? Herausfordernd! Kann man so etwas erwarten heutzutage? Ist das nicht eine Zumutung? Dahinter steckt eine Fehlannahme. Ich kann nur mit einem Partner glücklich sein. Eine Fehlannahme, dass die Ehe dazu da ist, um mich glücklich zu machen. Ich muss nur einen Partner finden, der mich glücklich macht. Die Fehlannahme, wenn etwas mich unglücklich macht, ist falsch, oder wenn etwas mich glücklich macht, ist richtig. Und dass Gott nicht dagegen sein kann, wenn ich glücklich bin. Es sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ja, ich bin ja glücklich. Also, was willst du denn? Die Fehlannahme ist, dass wir unser kurzfristiges persönliches Glück als oberste Autorität in unserem Leben stellen. Das ist der Punkt. Und dass die Ehe dazu da ist, um mich glücklich zu machen, das stimmt einfach nicht. Die Ehe hat eine größere Idee. Die Ehe ist auch eine Charakterschule. Meine Charakterschwächen kommen nirgends so gut zum Ausdruck wie in der Ehe. Aber zum Glück, Gott sei Dank. Weil, wenn ich mich darauf einlasse, dann fängt Gott an, meinen Partner zu brauchen, zu mich schleifen. Und es tut manchmal weh. Aber so entsteht ein Diamant raus. Wenn ich bereit bin, mich formen zu lassen, dann ist die Ehe dazu da, Jesus immer ähnlicher zu werden. Dann ist die Ehe dazu da, mich charakterlich positiv zu verändern. Und wenn ich Ja dazu sage, wenn ich sage, Jesus, es tut so weh, aber ich bin da und ich laufe nicht davon, dann passiert Folgendes. dann werde ich mit der Zeit immer mehr zu dem Traumpartner. Niemand heiratet den Traumpartner von Anfang an. Das wird man unterwegs. Gemeinsam, indem wir einander formen und schleifen und nerven und so weiter. Aber wenn wir uns darauf einlassen, wird es immer besser. Merkt ihr, wenn ich realisiere, dass kein Partner mich glücklich machen kann, dann höre ich auf, meinen Partner zu überfordern. Wenn ich realisiere, dass kein Mensch mir das geben kann, was nur Gott mir geben kann, dann höre ich auf, ständig nach dem Nächsten zu suchen. Wahre Freude, wahre Erfüllung ist nur bei Jesus zu finden. Im Zentrum des Christseins steht das Anerkennen, dass wir uns einer falschen Autorität untergeordnet haben, unserem eigenen Glück, und dass wir uns einer anderen Autorität unterordnen müssen, der Autorität von Gott, unserem Schöpfer, der nur das Beste für uns will. Es läuft deshalb irgendetwas zutiefst falsch, wenn wir Christen anfangen, Teile aus der Bibel herauszuschneiden, mit denen wir nicht glücklich sind. Das zeigt, dass wir uns Gott letztendlich nicht unterordnen, sondern immer noch mein Ego die oberste Autorität in meinem Leben ist. Und das ist immer ein Fehler gewesen, hat alles Unglück in dieser Welt verursacht. Schon im Garten Eden war es so. Adam und Eva haben die Autorität von Gott abgelehnt. Sie haben sich verführen lassen vom Teufel, zu glauben, Gott steht eurem Glück im Weg. Er will nicht das Beste für euch. Und was ist passiert? Sie haben ihr eigenes, persönliches, kurzfristiges Glück als oberste Autorität gesetzt und gesagt, wir wissen es besser, was uns glücklich macht, was gut für uns ist. Und wohin hat das geführt? Zum Glück? Nein, zum Unglück. Die erste große Ehekrise hat stattgefunden. Schuldzuweisungen, oder? Er, nein, sie, die Schlange und so weiter. Eine riesige Ehekrise. Und das Problem ist, wenn wir nicht die Autorität von Gott anerkennen, kommen wir unter einer anderen Autorität. Viele Menschen haben Mühe mit diesem Wort Autorität, aber es ist gar keine Frage, ob du unter einer Autorität stehst, sondern nur unter welcher Autorität. Entweder unter Autorität von Gott oder unter der Autorität des Teufels. Und so sind die ersten Menschen durch diese Ungehorsam unter der Autorität des Feindes gekommen. Wisst ihr, was der Feind macht? Wisst ihr, wie er beschrieben wird? Der Dieb kommt zu stehlen, schlachten und verderben, zu töten, zerstören. Ich aber, sagt Jesus, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus ist gekommen, hat sein Leben für uns gegeben, hat am Kreuz mit seinem Leben bezahlt, damit wir diesen Autoritätswechsel machen können, damit wir nicht mehr unter dem Fluch und unter der Autorität des Feindes, des Teufels sind, sondern dass wir wieder zu Gott kommen können. Deshalb ist die Frage heute Morgen an dich, wie sieht dein Leben aus? Ist dein Leben geprägt von Raub und Zerstörung oder von Fülle? Wenn du merkst, hey, ich bin bis jetzt wirklich unter der Autorität des Feindes gewesen, dann lade ich dich ein, komm zu Jesus und sag, Jesus, es tut mir leid, dass ich die Autorität von dir nicht anerkannt habe. Ich komme zu dir, ab jetzt sollst du das Sagen haben in meinem Leben. Ich kehre um zu dir. Und er verspricht dir nicht ein glückliches Leben. Es steht nirgends in der Bibel, dass Jesus uns ein glückliches Leben verspricht. Aber eines verspricht er uns. Ein Leben in ganzer Fülle, ein erfülltes Leben. Das verspricht uns Jesus. Und das kann dir kein Mensch geben. Nachdem Paulus als Grundlage diese Lehre von Jesus über Ehe und Scheidung gegeben hat, kommt er auf zwei konkrete Beispiele zu sprechen. Er schreibt hier weiter, Vers 12, für Verheiratete, deren Ehepartner nicht an Christus glauben, hat uns der Herr keine ausdrückliche Weisung hinterlassen. Ihnen sage ich Folgendes. Der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben. Und die gläubige Frau soll sich nicht von ihrem ungläubigen Mann trennen, wenn er bereit ist, bei ihr zu bleiben. Denn der ungläubige Mann hat durch die Gemeinschaft mit seiner Frau Teil an dem Segen, den Gott ihr gibt. Und die ungläubige Frau hat durch die Gemeinschaft mit ihrem Mann Teil an dem Segen, den Gott ihm gibt. Andernfalls wären ja auch eure Kinder von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen, während sie doch in Wirklichkeit an seinem Segen teilhaben. Also Paulus beschreibt hier eine Situation, zum Beispiel eine Frau oder ein Mann ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen, der Ehepartner aber nicht. Und die fragen die Korinther, ist das ein Grund zur Scheidung? Muss ich mich scheiden lassen vom ungläubigen Ehepartner? Und was sagt Paulus? Nein, sei kein Grund zur Scheidung in einer solchen Situation. Nein, bleib dort. Wenn der Partner mit dir bleiben will, dann bleib in dieser Ehe. Das ist kein berechtigter Grund zur Scheidung. Und er sagt hier, die Ehe gehört nicht nur dir, sondern die Ehe gehört auch deinem Partner und auch deinen Kindern. Also es geht in erster Linie in der Ehe nicht einfach nur um dich, um deine Bedürfnisse, sondern es geht auch um den Partner und um die Kinder. Und Paulus sagt hier, indem du Christ bist in dieser Ehe und in dieser Familie, wird die ganze Familie gesegnet. Auch dein Ehepartner. Das hat positive Auswirkungen auf den ungläubigen Ehepartner und auch auf die Kinder. Die Kinder ganz speziell haben die Chance, Jesus kennenzulernen, den Weg mit ihm zu gehen. Wenn du dich trennst, dann geht etwas verloren. Und wenn zwei Menschen sich scheiden lassen wollen, haben sie oft nur einen Fokus. Meine Bedürfnisse wurden nicht gestillt. Ich erkenne einen Mangel. Es fehlt mir etwas und ich gehe das irgendwo anders suchen. Und Paulus sagt hier, hey, natürlich haben wir Bedürfnisse, natürlich erleben wir Mangel, aber es geht nicht nur um dich, um deine Bedürfnisse, sondern wenn ihr an Scheidung denkt, dann denkt auch an die Kinder. Oft denken die Menschen nicht an die Folgen. Okay, die sehen Scheidung als einen befreienden Schlag oder einen befreienden Schritt aus einer katastrophalen Ehe. Aber was passiert? Das ist der nächste Schritt, aber was ist der übernächste Schritt und was sind die Folgen? Und die Folgen sind zum Teil katastrophal für Kinder. Ein Freund von mir, Micha, hat mir erzählt, seine Eltern, gläubige Eltern, haben sich nicht mehr verstanden. Die haben sich irgendwann scheiden lassen und sie waren im Teenageralter, er und sein Bruder. Und er hat mir erzählt, das hat ihnen den Boden unter den Füßen geraubt. Gerade in dieser schwierigen Phase der Identitätsfindung im Teenageralter haben die nicht mehr gewusst, was und wie. Und die waren überfordert mit dieser Situation, die hat so viel Unsicherheit ausgelöst. Und sein Bruder bis heute trägt die Folgen davon. Er ist psychisch krank, suizidgefährdet in einer Klinik. Und mein Freund hat seine Mutter darauf angesprochen und hat gesagt, habt ihr realisiert, ist euch überhaupt bewusst geworden, was für Folgen das haben würde, wenn ihr euch trennt? Und sie hat gesagt, nein. Hätte ich es gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Denkt auch an die Kinder. Die leiden am meisten. Und Paulus bringt hier noch eine zweite Situation in der Diskussion. Vers 15 heißt es hier, wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Denkt daran, dass Gott euch zu einem Leben in Frieden berufen hat. Weißt du denn, Frau, ob du deinen Mann retten kannst? Oder weißt du, Mann, ob du deine Frau retten kannst? Paulus sagt hier, wenn dein ungläubiger Partner sich unbedingt von dir scheiden lassen will, dann bist du nicht gebunden. Er sagt nicht, Scheidung auf gar keinen Fall, es gibt gar keine Option, das kommt gar nicht in Frage, sondern er sagt, in dieser Situation bist du nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Wenn der sich unbedingt scheiden lassen will, dann sündigst du nicht, wenn du unterschreibst. Viele Menschen fühlen sich schuldig, oder? Der Partner schickt die Scheidungspapiere und sagt, die sind in einem riesigen Konflikt. Soll ich unterschreiben, soll ich nicht unterschreiben? Mache ich mich damit schuldig? Paulus sagt hier, du machst dich damit nicht schuldig. Du bist nicht gebunden. Es gibt Situationen, wo es nicht anders geht. Und dieser ganze Text ist vor dem Hintergrund der liberalen Scheidungsrechte im Römischen Reich zu verstehen. Paulus will hier sagen, lasst euch nicht so scheiden wie die vielen Nichtchristen, die schnell, leichtfertig und einfach so ihren Partner verlassen, wie das römische Gesetz es erlaubt. Paulus sagt auch, kein Christ soll die Ursache einer Scheidung sein, auch nicht einer Scheidung von einem nichtgläubigen Menschen. Christen sollen alles tun, um ihre Ehen zu stärken und nichts tun, um die Ehe zu gefährden. Wenn der ungläubige Partner die Scheidung will, heißt es hier, ist der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es nicht gebunden. Doch was heißt das? Nicht gebunden. Heißt es, dass die Person frei ist, wieder zu heiraten? Was denkt ihr? Da sind die Meinungen geteilt. Es gibt Leute, die sagen, ja, man soll wieder heiraten. Andere sagen, nein. Da sind die Meinungen wirklich geteilt. Und ich sage euch, meine Erkenntnis. Wenn Paulus das hier behaupten würde, dann würde sich widersprechen, was er vorher gesagt hat. Weil hier hat er etwas anderes gesagt. Hier hat er nur zwei Optionen offen gelassen. Hier hat er gesagt, soll sie ehelos bleiben oder sich mit ihrem Mann aussöhnen. Und das ist ein Abschnitt, ein zusammenhängender Abschnitt. Und ich sehe hier einen Widerspruch, wenn das so wäre. Aber spürt ihr die Spannung? Die kann man nicht einfach so lösen. Und weißt du was? Ich kann dir die Verantwortung nicht abnehmen. Es gibt Leute, die kommen zu mir und wollen ihre Meinung von mir bestätigt haben, damit sie nicht Verantwortung übernehmen müssen für ihr Handeln. Ich sage dir, komm nicht zu mir. Sondern komm zu Gott, das musst du mit Gott regeln. Und wenn du die Verantwortung dafür trägst, dann mach das. Aber ich übernehme keine Verantwortung für das, was du tust. Ich fühle mich dem Wort Gottes hier verpflichtet und ich will nicht gegen mein Gewissen handeln. Als ich über diese Predigt nachdachte, ja, die hat mich sehr beschäftigt diese Woche, weil ich viele von euch kenne und sehe. Und es ist viel Leid in diesem Thema, viel Verletzung, viel Zerbruch. Und die Frage ist, wie kann ich die Wahrheit in Gnade weitergeben? Und da ist mir eine Frau im Sinn gekommen, die all das verkörpert. Und ich möchte dich einladen, komm kurz nach vorne, Christina. Für dich ist das Thema nicht einfach nur Theorie, sondern du kennst das, oder? Du hast selber erlebt, dass dein Mann dich mit 38 Jahren verlassen hat, oder?
Ich war 38, ja. Ja, ich war 38 damals, ja. Und dass ich hier stehe, ist wirklich Gottes Gnade. Er hat mich bis heute durchgetragen. Und ich war in dieser schwierigen Zeit, also im zweiten, dritten Trennungsjahr, wir hatten vereinbart, uns zu trennen mal, 2 Jahre und dann ist 3 Jahre geworden. Und so im zweiten Trennungsjahr war ich an einer Evangelisation. Aber vorher noch war ich einmal in der Kapelle FEG, hat mich jemand eingeladen zu einem Gottesdienst. Und Das Erste, was da passiert ist, der Eindruck von dieser Predigt hat mich so, so tief berührt. Und ich war dann von der katholischen Kirche zu hier, so immer abwechslungsreise, hat mich immer wieder zurückgezogen. Aber in dieser Zeit hat Gott an mir gewirkt. Und es war die Frage von der Scheidung. Mein Mann hat gedrängt, ich soll die Scheidung einzugehen, weil er sollte 5 Jahre noch warten bis zur Scheidung, dass er frei wäre zum Heiraten. Und dann bin ich eben zum Glauben gekommen in dieser Krisenzeit. Es war wirklich nicht einfach, aber ich habe gewusst, ich bin da für die Kinder voll. Und dann, als ich mich bekehrt habe, habe ich angefangen für meinen Mann zu beten. Dass er war dann ausgezogen. Also es war Ehebruch, ja, da. Dass er zurückkommt, habe ich angefangen zu beten. Ich war wirklich nochmals bereit, das zu verzeihen und so. Und der Fall war es nicht. Und ich habe das akzeptiert. Aber Gott, ich kann sagen, Gott hat mir einfach das, wo mir fehlte, auch in einer Ehe, das hat er mir wirklich gegeben. Er hat mir da, all diesen Mangel hat er mir gestillt, wirklich. Das kann ich auch wirklich sagen, ja.
Über 30
Jahre. Und ich bin
Jahre,
so froh, oder? Über 30 Jahre ist es jetzt her, ja. Und dann war Versöhnung, wir hatten gut, also meine Familie und ich, wir hatten gute Ehebegleitung, Seelsorger, ein Ehepaar, die uns sehr unterstützt haben. Und da war die Frage, genau, ich habe das Hindersche und Fürsche gelesen, der Korinther 1,7, Hindersche und Fürsche. Ich habe 2 Optionen von Theologen gelesen, gehört. Du bist frei, eben wegen Ehebruch frei, wieder zu heiraten. Und dann habe ich gedacht, ja, aber Jesus sagt das, ursprünglich war das so. Mich hat das keine Ruhe gelassen. Ich habe gedacht, also mir kann niemand sagen, du bist frei, zum wieder heiraten. Mein Bruder hat gesagt, ja, bist jung, du kannst wieder heiraten, aber er war nicht im Glauben. Aber ich kann heute sagen, Gott hat mich in so vielem bewahrt.
Also du hast dich entschieden, diesen Weg zu gehen, diesen schwierigen Weg zu
gehen. Ich habe mich entschieden, weil für mich war es ganz klar, hier steht es. Also wenn ich das so jemand erzähle, dachte ich, ja, das ist aber extrem. Aber für mich hat es wirklich gestummen und ich bereue nichts. Und die Versöhnung hat stattgefunden zwischen meinem Mann und mir, obwohl er wieder verheiratet ist.
Aber könnt ihr in Frieden miteinander?
Also, ja, und auch mit den Kinderfamilien. Wir treffen uns, wenn mal ein Geburtstag oder etwas so ist, Spezielles mit Enkeln und so. Es ist, ich kann das nicht beschreiben, es sind wirklich ganz andere Gefühle, nicht irgendwie so zweideutige Gefühle. Wirklich ein Freund oder so, wir können mal reden, ohne irgendwie was dazu.
Vielen Dank, Christina, dass du das verkörperst.
Aber ich möchte Gott die Ehre geben, weil es hätte anders rauskommen können, ja. Das weiß ich.
Aber und danke Schuld, für dein Zeugnis, ja. Dass Gott dir Kraft gegeben hat,
ja, und ich
diesen
möchte
Weg
noch,
zu gehen.
Danke, ja. Und ich möchte nur etwas Kleines hinzufügen. Seine Situation, die ist gar nicht einfach. Er wird sehr geprüft im Alter. Und da ist sicher noch auch Schuld vorhanden oder Erinnerungen an, was nicht gut war. Und deswegen tut es mir fast weh für ihn. Wir beten die ganze Familie für ihn, dass er sich bekehrt.
Amen. Schenkt du das, Herr. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, Gott ist nicht gegen uns. Auch nicht gegen unseren Handlungen, auch gegen unseren Versagen. Er ist nicht gegen uns, er ist für uns. Und er ist für die Ehe, er ist für Wiederherstellung, für Heilung. Deshalb spricht er so zu uns. Wir werden jetzt anschließend eine Zeit haben, wo wir wieder zu Gott singen, aber auch, wo wir Gott eine Antwort geben können, wo wir auch zum Gebet kommen können. Ich lade euch ein, zum Gebet, zum Kreuz zu kommen und Gebet in Anspruch zu nehmen, etwas festzumachen bei Jesus. Überlege dir, sind deine Entscheidungen und Handlungen geprägt von dieser Kultur, in der wir leben? Sind deine Handlungen bestimmt von dem, was dich hier und jetzt glücklich macht, oder von Gottes Wort und von seiner Autorität? Wenn du merkst, das ist der Fall, dann kehr um und hör auf, dein persönliches Glück als oberste Autorität zu setzen. Sag Gott, ich will wirklich dir vertrauen. dass du es gut mit mir meinst. Gerne möchten wir mit dir beten. Als Ehepaare, lasst uns überlegen, ja, wie können wir die Ehe fördern? Es geht nicht nur darum, Affärenverhinderer zu sein, sondern wie können wir die Ehen fördern? Zum Beispiel, indem wir emotionale Nähe fördern, indem wir das Herz teilen miteinander. Einander erzählen, wie es uns geht. Was macht mich traurig? Was freut mich? Was beschäftigt mich? Was ist schwierig in meinem Leben? Das gibt emotionale Nähe. Lasst Emotionen zu. Betet auch miteinander oder füreinander. Wenn es miteinander nicht geht, dann betet füreinander. Betet auch um Schutz für die Ehe. Wenn ihr Kinder habt, behaltet die Ehe im Fokus. So schnell können wir uns auseinanderleben, weil wir nur noch als Eltern funktionieren. Nehmt euch Zeit als Ehe- und Liebespaar. Wisst ihr, irgendwann fliegen die Kinder aus. Und dann seid ihr wieder zu zweit. Und was passiert dann, wenn ihr euch auseinandergelebt habt, wenn ihr keine gemeinsame Aufgabe mehr habt? Deshalb ist es wichtig, dran zu bleiben. Warum nicht regelmäßig oder ab und zu ein Ehewochenende ohne Kinder zu gestalten, ein Eheabend und einfach Zeiten der Zweisamkeit, einfach als Liebespaar in der Ehe zu investieren, es lohnt sich. Vielleicht bist du aber gerade in einer Ehekrise und denkst an Scheidung. Du siehst nur noch das Negative und du hast alles vergessen, was dir an diesem Partner gefallen hat. Dann bitte ich dich im Namen von Jesus, gib nicht so schnell auf. Kämpfe um deine Ehe und bitte Gott, Gott, zeig mir, wie du diese Person siehst. Zeig mir, wie du diesen Mann oder diese Frau siehst. Schenk mir neue Liebe. Nimm auch Eheseelsorge in Anspruch. Vielleicht ein Ehepaar, das mehr Erfahrung hat, das ihr zu viert miteinander redet. Vielleicht hat dich dein Ehepartner auch tief verletzt und du trägst Verletzungen mit dir. Aber weißt du, ihm nicht zu vergeben, verletzt dich noch mehr. Du bleibst im Gefängnis der Bitterkeit und das macht dich fertig, das macht dich kaputt. Aber vergeben befreit dich aus diesem Gefängnis. Vergeben heißt nicht, ist alles halb so schlimm gewesen, sondern ich lasse los und ich übergebe diese Person in Gottes Hand. Und das führt zu inneren Heilung. Manche von uns sind getrennt und schon geschieden und suchen einen neuen Partner. Kein Mensch kann dir geben, was nur Gott dir geben kann. Vertraue Gott, dass er für deine Bedürfnisse sorgt. Manche sind getrennt und geschieden und sind tief verletzt worden. Auch wenn ihr euch nicht mehr versöhnen könnt, aber es ist wichtig, den Partner zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Es ist immer, man kann nicht einfach sagen, nur die Person ist schuld und ich habe keine Schuld dabei, sondern es sind immer die zwei und deshalb empfange die Vergebung von Jesus und gib sie weiter, damit du Heilung erleben kannst. Als Gemeinde sind wir eine Familie. Ich sage nicht, dass der Weg einfach ist, allein zu bleiben nach einer Scheidung. Alleine ist das gar nicht möglich. Aber durch Jesus, er gibt uns die Kraft und deshalb hat Gott dir eine Familie geschenkt. Die Gemeinde, die dich trägt in solchen Zeiten. Wir wollen mit dir beten, dass Gott dir hilft und dir Kraft gibt. Aber was, wenn du wieder verheiratet bist, wieder geheiratet hast? Du musst nicht ein Leben lang in Schuld leben. Aber für das gibt es Vergebung. Die Gnade von Jesus ist größer. Du kannst zu Jesus kommen und sagen, ja, ich empfange deine Vergebung. Es gibt Leute, die lernen, ja, dann lebst du in andauerndem Ehebruch. Vergiss es. Jesus vergibt. Jesus macht neu. Jesus gibt eine neue Chance, dass du nicht ständig dir Vorwürfe machen musst. Es ist, wie es ist. Geh deinen Weg weiter mit Jesus und sag, Jesus, ich will ab heute, dass du wirklich die höchste Autorität in meinem Leben bist. Ich will, dass du das Sagen hast in meinem Leben. Und als Gemeinde wollen wir ein Ort sein, wo alle willkommen sind. Egal, ob du eine intakte Ehe hast, egal, ob du Schwierigkeiten hast in der Ehe, geschieden oder wieder verheiratet bist, alle sollen hier willkommen sein. Wisst ihr, wir sind kein Museum, wo wir nur die besten christlichen Exemplare zur Schau stellen. Nein! Wir sind ein Spital und wir sind ein Ort, wo Menschen heil werden können. Und die einen wurden verletzt und tragen Verletzungen mit sich in diesem Bereich, die anderen in anderen Bereich. Und geschiedene und wiederverheiratete Christen sind unsere Geschwister. Vollwertige Christen, vollwertige Glieder des einen Leibes. Und es geht darum, dass wir ihnen in Liebe und Barmherzigkeit und Gnade begegnen. So wie Jesus jetzt tut. Ihr seid nicht Christen zweiter Klasse, sondern ihr seid vollwertige Glieder des Leibes. Und Jesus reduziert uns nicht auf unsere Vergangenheit, sondern sieht in uns das Potenzial, was aus uns werden kann. Er macht aus Scherben ein Mosaik. Sieht das nicht schön aus? Sind nicht alle überzeugt davon? Aber die Scherben allein sehen gefährlich aus. Aber wenn Gott sie zusammennimmt, dann macht er etwas Gutes daraus. Deshalb lade ich dich ein, dass du mit deinen Scherben zu Jesus kommst, dass er dir zeigen kann, es gibt ein Leben auch nach dem Scheitern. Bei Jesus gibt es wirklich das Leben in ganzer Fülle. Glaubst du das? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Deshalb bitte ich dich, komm zu Jesus. Lass uns aufstehen und mit ihm reden. Danke, Jesus, von ganzem Herzen für dein Reden heute. Und es ist unangenehm, was du uns heute sagst. Und es passt so nicht in unserem Denken und in unserer Kultur. Aber Jesus, hilf uns, dir zu vertrauen. Und Jesus, wir bringen dir alles, was wir sind und haben. Unsere Lebensgeschichte, unseren Scheitern, unser Versagen, unsere Verletzungen. Und wir bitten dich um Heilung. Ich bitte dich um Wiederherstellung. Ich bitte dich, dass du Ehen heilst, dass du neue Liebe schenkst, neue Nähe. Ich bitte dich, dass du Wunder wirkst. Ich bitte dich um Schutz für alle Ehen. Und ich bitte dich, Herr, lass nicht zu, dass Menschen auseinandergehen. Hilf uns gnädig und liebevoll miteinander umzugehen. Herr, wir brauchen dich. Und du siehst auch all die Kinder hier, die Scheidungskinder sind, die tief verletzt wurden durch die Entscheidung ihrer Eltern. Kommt auch nachher zum Kreuz, dass wir mit dir beten. Jesus, ich bitte dich, dass du ihre Verletzungen heilst. All das, was ihnen geraubt worden ist durch die Scheidung ihrer Eltern, ich bitte dich, schenk du innere Heilung, Herr. Jesus, du bist gekommen, um uns Leben in ganzer Fülle zu bringen. Herr, du siehst, wie viel es kaputt gegangen ist in unserem Leben, wie viel der Feind geraubt hat. Wir kommen zu dir, Jesus, und wir bitten dich, mach du alles neu. Wir glauben dir, dass du wirklich Leben bringst, Leben in ganzer Fülle. Amen.